Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nun mal deutlich, der Friseur-Podcast von und mit Lars Nikolaisen, fast live aus Hamburg.
Es ist Mittwoch, der 7. August 2019. Ich bin Lars Nikolaisen, Friseurmeister und Friseurunternehmer aus Hamburg und ich begrüße euch zur 5. Folge von Nun mal deutlich. Heute bei mir zu Gast der Bundesliga-Trainer Bruno Labbadia. So, zu Beginn muss ich mir jetzt erstmal eine Fritz-Cola öffnen. Warte mal. Ah, herrlich, warte. Ich habe so einen Durst und die ist so eiskalt, diese Fritz-Cola. Lecker. Ich glaube, es gibt wirklich kaum was Besseres zum Podcasten als dieses Getränk. Ja, ihr braucht nicht an eurem Autoradio jetzt rumfummeln oder an euren Kopfhörern. Ja, meine Stimme klingt heute ein bisschen anders. Es heilt höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr. Das liegt aber nicht an eurem Abspielgerät, sondern das liegt an dem Ort, an dem ich mich gerade befinde. Denn ich bin heute ausnahmsweise mal nicht in meinem Podcast-Studio, sondern ich bin heute in einem Podcast-Loft. Ich halte mich heute im Loft 329 hier in Hamburg auf und ja, in so einem Loft, das sind große Räume, da hallt es natürlich ein bisschen mehr, deswegen ist der Klang ein bisschen anders, aber ich habe mir überlegt, ab und zu auch mal in dieses Loft zu gehen, um diesen Podcast aufzunehmen, weil vielleicht ist der Klang nicht so 100% optimal wie im Studio, aber dafür haben wir hier sehr viele Kreativität, sehr viele Freiheiten, hier kann man mal die Gedanken spielen lassen und ich glaube, das ist ganz wichtig bei einigen Gästen, dass man auch dieser Kreativität und diesem Freigeist auch ein bisschen dem entsprechenden Raum gibt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute diese Podcast-Folge hier im Loft aufzunehmen. Ich bin selber mal gespannt über die Soundqualität und ich verspreche euch, ich werde in den nächsten Folgen immer weiter dran tüfteln, dass wir nachher wirklich das bestmögliche Ergebnis haben. Denkt daran, das hier ist die Folge 5. Wir befinden uns immer noch zu Beginn dieses neuen Podcast-Projektes und ich bin so froh, dass so viele Zuhörer in dieser kurzen Zeit schon dazugekommen sind und ich garantiere euch, wir haben eine richtig spannende Folge vor uns, also egal, ob es ein bisschen heilt oder nicht, lasst uns jetzt einfach beginnen. Als ich eben ins Loft kam, da fiel mir die neue Top-Air-Ausgabe in die Hände, die Top-Air-Ausgabe 15/16. Ich würde mal sagen, das ist die traditionelle Sommerausgabe der Top-Air, denn da gibt es im August ja keine Business-Ausgabe. Ich sollte es wissen, sonst hätte ich da ja noch eine Kolumne schreiben dürfen. Aber das steht erst für den September an. Nein, in dieser Ausgabe 15/16 ist alles komprimiert, Fashion und Business. Und die habe ich eben gerade durchgeblättert und bin gleich auf Seite 12 hängen geblieben, weil mich da ein kleiner Artikel wirklich kurz stutzig und betroffen gemacht hat und auch irgendwo begeistert hat. Und zwar geht es in diesem Artikel um Nathalie und Maxine Lippert. Das sind die Töchter des verstorbenen Kollegen Wolfgang Lippert. Und die haben jetzt entschieden, wenn ich das jetzt richtig aufgenommen habe, dass ein Salon Ende des Jahres geschlossen wird. Wir auch Nicht-Münchner wissen, es gibt ja zwei Lippert-Salons in München, den L1-Salon und den L2-Salon, beide mehr oder weniger vis-à-vis gegenüber. Und der L2-Salon wird jetzt wohl geschlossen und alle Mitarbeiter aus dem L2-Salon gehen dann in den L1-Salon. Das heißt, da wird das Team vergrößert und darum geht es in diesem Artikel. Und ich war erst wirklich so ein bisschen betroffen, weil dort stand, dass ihr Vater Wolfgang Lippert Anfang 2016 gestorben ist. Und das tat mir eben ganz kurz weh in der Magengrube. Denn ich weiß noch ganz genau, als mich diese Nachricht erreicht hat, oder meine Frau und mich, als uns diese Nachricht erreicht hat, da waren wir wirklich geschockt und betroffen, weil wir das Glück hatten, Wolfgang Lippert kennenzulernen. Wir haben ihn auch besucht in München. Er hat uns auch seine Salons gezeigt. Und wenn man mit Wolfgang Lippert diskutiert hat, dann war das wirklich spannend und sehr, sehr wertvoll, weil das ein so umtriebiger Mensch war, so ein charismatischer Typ. Auch empfanden wir immer so ein positiv denkender Typ, also wirklich ganz toll und ein echter Verlust für unsere Branche. Und dass das schon wieder über 3 Jahre her ist, meine Herren. Also das hat mich wirklich eben echt betroffen gemacht. Und auch wenn ich zu den beiden Töchtern jetzt keinen persönlichen Kontakt habe und jetzt auch in der letzten Zeit nichts mehr über die Salons gehört habe, so glaube ich dennoch, dass Nathalie und Maxime Lippert absolut richtig liegen. leben und absolut auch im Trend liegen und in guter Gesellschaft sind. Denn das ist etwas, was ich schon die letzten 12 Monate immer mehr mitbekomme in meinem Bekanntenkreis von Friseurkollegen, die mehrere Friseursalons haben. Da sind doch diverse dabei, die jetzt auch Standorte zusammenlegen. Das hat natürlich etwas mit dem Fachkräftemangel zu tun. Es hat aber sicher auch etwas damit zu tun, dass die Erwartungshaltung von Kunden an Dienstleister immer höher wird. Und es hat auch etwas damit zu tun, eventuell bei mehr Mitarbeitern pro Standort für diese Mitarbeiter eventuell auch wieder attraktiver noch zu werden. Ne? Also Hashtag Work-Life-Balance, da gibt es sicher Möglichkeiten der flexibleren Arbeitszeiten, wenn mehrere Personen an einem Standort sind. Also das scheint wirklich ganz spannend zu sein. Es ist überhaupt gar nicht für mich persönlich jetzt interessant hier in Hamburg, daran denke ich zu keiner Sekunde. Aber ich finde es super spannend, was sich gerade in unserem Markt tut, was sich da bewegt. Wenn man sich die Zahlen angeguckt hat von den kleineren Salons, die in den letzten 2-3 Jahren aufgemacht haben, diese Zahl ist deutlich reduzierter als noch vor 10 oder 15 Jahren. Das heißt, da gibt es eine Abschwächung. Jetzt sehen wir auch einen Trend, dass Friseurinhaber von mehreren Salons auch ihre Standorte konzentrieren und bündeln und einige Standorte abgeben. Also was tut sich da gerade im Markt? Ich könnte mir vorstellen, dass wir in ein paar Jahren deutlich weniger Salons haben. Und das kann diesem Markt auch gut tun. Da können auch echte Chancen drin liegen. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich fand das wirklich einen ganz spannenden Artikel. Das Jahr 1984 ist für mich ein ganz besonderes Jahr. Denn 1984 begann meine Friseurausbildung und ich startete in mein Berufsleben, ein Beruf, der, wie ihr wisst, mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Und das ist auch eine der Parallelen zu meinem heutigen Podcast-Gast. Denn 1984 startete auch er in sein Berufsleben, ein Beruf, den auch bis heute nicht losgelassen hat. Nur er wurde halt nicht Friseur, sondern er wurde Fußballprofi. 1984 ging es für ihn los in der zweiten Liga bei Darmstadt 98 und seine erste Station als Erstligaspieler in der obersten Klasse, das war natürlich beim Hamburger Sportverein. Und die Karriere meinte es gut mit ihm. Er wurde Nationalspieler und er wurde mit dem 1. FC Kaiserslautern und mit dem FC Bayern München 2-mal deutscher Meister und 1-mal DFB-Pokalsieger. Und nach seiner Karriere als Profispieler ging es dann als Trainer weiter. Und seine Trainerstationen waren unter anderem der VfB Stuttgart, natürlich der Hamburger Sportverein, Bayern 04 Leverkusen und zuletzt der VfL Wolfsburg. 2015 wurde er zum Hamburger des Jahres gewählt und er lebt seit vielen Jahren in meiner Heimatstadt, die mittlerweile auch seine Heimatstadt ist. Ich möchte mit meinem heutigen Gast, Bruno Labbadia, über 2 Themen sprechen. Zum einen über die junge Generation und wie er es anstellt, als Fußballtrainer mit dieser neuen und jungen Generation zurechtzukommen und zu sagen, was wichtig ist und worauf wir uns einstellen sollten. Und zum anderen, weil das ist im Fußball genauso wichtig wie in unserer Friseurbranche auch, möchte ich auch mit ihm darüber diskutieren, was bedeutet eigentlich Führung und wie führt man eigentlich ein Team? Was ist wichtig? Welche Spielregeln sollten gelten und was sollte man als Führungskraft beachten? Ich bin mir ziemlich sicher, das werden jetzt sehr spannende Minuten, auch für diejenigen von euch, die sich nicht für Fußball interessieren. Herzlich willkommen im Podcast Loft hier in Hamburg, Bruno Labbadia.
Ja, hallo, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, Bruno, ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist. Super, dass es geklappt hat.
Ja, haben es ja schon länger mal besprochen gehabt, dass ich mal vorbeikomme und ja, heute bin ich da.
Genau, und ich möchte mit dir so gerne über die Generation sprechen, zu der wir ja beide irgendwie nicht gehören. Wobei, irgendwie denkt man doch, man ist da noch so ganz jung im Kopf oder so, ne? Aber manchmal gibt es so Momente im Leben, wo man denkt, nee, da versteht man die junge Generation doch nicht mehr so, oder?
Ja, ich finde es erstmal spannend, was du gerade gesagt hast, dass wenn ich so Zahlen hinter Menschen sehe, das Alter, ne, dann denke ich, oh, die sind aber alt, aber meine Jahreszahl ist noch höher und da schrecke ich immer wieder. Ich glaube, es ist echt interessant, wie man sich selber so auch sieht und fühlt und das Schöne ist einfach heutzutage, dass 40, 50, selbst 60 heute kein Alter mehr ist im Vergleich zu unserer Zeit. Also es gibt auch gute Dinge heute im Vergleich zu früher und was die Generation heute betrifft. Ich weiß nicht, ob es schwerer geworden ist. Es ist einfach anders geworden und das gehört dazu, sich immer wieder auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Ich sehe das ganz einfach so, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, auch bei der Generation heute. Es gibt gute Seiten, sie sind in gewissen Sachen wesentlich weiter, als wir das waren. Aber es gibt natürlich umgekehrt auch wieder Dinge, die sich nicht unbedingt optimal entwickeln. Und ich glaube, die kann man im Fußball sehen, die kann man im normalen Leben sehen und wahrscheinlich bei euch im Friseurberuf genauso, weil es einfach junge Menschen sind.
Ich erinnere mich, und da ist eigentlich die Idee auch für dieses Gespräch entstanden. Es ist schon ein paar Jahre her. Ich erinnere mich an einen Abend, da haben wir uns beide getroffen mit unseren Frauen und saßen an der Alster. Es war schon dunkel und wir sprachen über Gott und die Welt. Und dann irgendwann hast du zu mir gesagt, sag mal Lars, du wirkst so bedrückt, was ist denn los? Und da habe ich zu dir gesagt, ja, ich verstehe manchmal unsere Auszubildenden nicht mehr und ich habe das Gefühl, ich kann sie nicht mehr so packen und ich würde so gern wissen, wie kann ich meine Werte auch diesen jungen Menschen, also den Auszubildenden und den Jungfriseuren vermitteln. Und an dem Abend hatte ich gerade so eine Downphase, wo ich so gedacht habe, boah, ich weiß, das ist so schwer. Und da hast du mich angelächelt und hast zu mir gesagt, ja, Lars, kann ich mir vorstellen, ist schwer, aber ich denke mal, keiner von deinen jungen Friseuren hat noch einen Friseurberater an seiner Seite. Aber meine jungen Spieler, die in die Mannschaft kommen, die haben alle noch einen Spielerberater und haben noch mehr Beeinflussung. Und das ist teilweise noch schwerer, weil du mit viel mehr Umfeld noch zu tun hast.
Ja, ganz klar. Und dazu kommt aber noch das viele Geld, was natürlich was Extremes ist. Ich glaube, da kann man offen drüber reden, wenn ein junger Mensch plötzlich eine Million und mehr verdient, dass das mit jemandem auch was macht. Aber nicht nur mit demjenigen, sondern mit dem ganzen Umfeld. Und das ist das große
Problem. Familie, Freunde.
Familie, Eltern erleben das zum ersten Mal. Teilweise erleben wir, dass Eltern sogar aufhören zu arbeiten und sich nur noch um den Sohn kümmern, was natürlich auch nicht optimal ist. Also es sind viele, viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, heute ist es wichtiger als zu unserer Zeit, den Mensch zu erreichen. Das heißt, nicht was vorzugeben nur, sondern du musst sie packen irgendwie, weil sie einfach viel mehr auch in ihrer Jugend in allem mitgenommen worden sind. Also ich, wenn ich das jetzt mal so erkläre, mal als Beispiel, also wenn wir früher in Urlaub gefahren sind, ich glaube nicht, dass deine Eltern dich gefragt haben, wo geht's hin, wo wollen wir hingehen. Es wurde einfach bestimmt und dann bist du hingefahren. Genau. Und heute gibt's eine Diskussion schon auch mit 8-Jährigen, mit 10-Jährigen, wo wollt ihr denn hin? Und das gibt auf der einen Seite eine Selbstständigkeit, aber auf der anderen Seite glauben sie natürlich auch schon in jungen Jahren, dass sie auch Dinge mitbestimmen können. Und das ist manchmal eine Seite, die ich sehe.
Interessant.
Das heißt, es wird viel mehr diskutiert. Und wenn ich sage, es gibt zwei Seiten der Medaille, gibt es ja Dinge, wie wachsen heute unsere Kinder auf? Ich glaube, dass man heute viel mehr sich mit dem Kind zum Beispiel beschäftigt, also auch noch viel mehr Liebe gibt. Nicht, dass man früher keine Liebe bekommen hat, aber man gibt ganz, ganz viel Zuneigung, man kümmert sich noch viel, viel mehr darum. Früher ist es so, dass Elternteile oft arbeiten gegangen sind, du bist teilweise bei der Oma groß geworden. Und heute, wenn ich sehe, also wie sehr ich heute noch mit meinem 21-jährigen Sohn kuschle, also blöd es jetzt klingt, ja, ich gehe jeden Abend bei ihm ins Zimmer und springe in sein Bett und ich glaube, ich kuschle manchmal oder drücke ihn an einem Tag mehr, als mein Vater mich teilweise in meiner ganzen Jugend gedrückt hat. Aber nicht, dass ich jetzt sage, mein Vater hat mich nicht geliebt. Es war einfach eine andere Zeit. Art. Und ich glaube einfach, wenn ich das mal bei mir sehe, ich habe jetzt ja gerade 1,5 Jahre Wolfsburg hinter mir und nehme unheimlich viel mit, ja, weil ich einfach wirklich sagen kann, ich habe die Leute erreicht. Und das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Das heißt, du musst immer wieder an dir arbeiten. Und ich glaube, es ist gut, wenn du nicht immer sagst, was ist schlecht, sondern du musst in Lösungen denken. Du musst sagen, wie ist die Situation heute? Und die Situation ist einfach so, dass man viel mehr mitgenommen wird, was ich eben schon sagte, in der Jugend, aber auch mitgenommen werden möchte und überzeugt werden möchte in einem Beruf, ja, oder auch im ganzen Leben. Mhm. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle, glaube ich, einfach den Menschen zu erreichen. Also wenn ich das zum Beispiel mit meiner Zeit als Fußballer sehe, da hat der Trainer gesagt, das ist es, das wird heute gemacht und fertig.
Und wenn du das heute machen würdest? Als Trainer?
Ja, natürlich gibt es das immer noch, überhaupt keine Frage. Es gibt einfach Teile, wo das einfach gemacht werden muss, aber es gibt dann wieder Dinge, wo du Spieler mitnehmen musst, ja, wo du sie auch, das muss ich auch dazu sagen, in die Verantwortung nehmen musst. Das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Wir haben heutzutage Jugendliche, denen wir alles abnehmen. Also das, wenn wir das mal wieder auf Fußball runterbrechen.
Dafür bist du ja mein Gast.
Ich glaube aber, das ist auch im normalen Leben. Also da sage ich auch immer ganz gerne ein Beispiel. Also früher, wenn du nach Hause gekommen bist als kleiner Junge oder als Junge, entweder vom Fußballtraining oder von der Schule und hast gesagt, Papa, Mama, ich bin heute gerüffelt worden von meinem Trainer oder von meinem Lehrer, da hat deine Eltern haben dann gesagt, ja, was hast du denn wieder gemacht?
Genau.
Und heutzutage ist es aber so, dass es genau umgekehrt ist. Heute wird, was hat der Lehrer gemacht? Was hat der Trainer gemacht? Der hat doch dich schlecht behandelt. Das heißt, man übernimmt immer die Verantwortung. Viele gehen dann in die Schule, reden mit den Lehrern oder gehen zum Trainer.
Diese Hubschrauber-Eltern,
genau,
die man oft spricht.
Und das erkennt man ja immer wieder. Und ich glaube, das ist etwas, ist ein Teil davon. Mhm. Genauso wie wir zum Beispiel im Fußball Jugendinternate haben, die sind vom Feinsten. Das ist ein Traum. Tolle Plätze, es wird alles gemacht, es wird alles abgenommen, aber es ist schon so viel, dass die Selbstständigkeit verloren geht. Das heißt, selber auch mal zu machen. Ja, und deswegen müssen wir immer wieder beobachten, welche Zeit haben wir. Es gibt immer eine Gegenbewegung. Ja, und ich sehe das so, dass es jetzt einfach eine Zeit ist, wieder den Jugendlichen auch einen Teil Verantwortung zu geben, zu sagen, ihr müsst auch machen, ja, und nicht alles abzunehmen.
Hm. Erinnere mich gerade an eine Geschichte, die ich vor ein paar Jahren gelesen habe über Aogo. Das war ein Spieler hier beim HSV und der war in der Jugendakademie bei Freiburg oder in Freiburg. Und der hat zu der Zeit in Freiburg gesagt, dass er damals einmal die Woche mussten sie halt irgendwas Gemeinnütziges tun. Also die haben in der Küche ausgeholfen, haben mal abgewaschen. Ging aber auch so weit, dass sie mal in einem Seniorenheim waren und irgendwie da was vorgelesen haben oder waren in einem Kinderkrankenhaus und haben da irgendwie mit dem Fußball gespielt. Also der Verein hat irgendwie dafür gesorgt, dass du einmal in der Woche wieder mal Bodenhaftung bekommst in dieser glamourösen Welt. Wobei ich weiß gar nicht, ob die in Freiburg so glamourös ist, die Fußballwelt. Das ist aber generell, du hast ja gerade eben gesagt, ob das Geld verdient ist oder du kommst ja in so einen Zirkus rein. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber wo die Chance natürlich groß ist, verleitet zu werden und diese Bodenhaftung zu verlieren.
Die ist definitiv da, aber auch da wieder von meiner Seite immer die Gegenfrage. Ich werde ja da auch sehr, sehr oft von Menschen angesprochen, was sagst du denn dazu, dass deine Spieler, junge Spieler, solche Autos fahren oder andere Dinge tun? Und dann stelle ich immer die Gegenfrage und sage, was hättest du gemacht, wenn du 20, 21 gewesen wärst und eine Million oder mehr verdient hättest? Hättest du, ich nenne es jetzt mal einen VW Käfer gefahren oder hättest du
HVV-Ticket?
Ja, genau.
Öffentlichen Verkehrsmittel
oder hättest du einen großen Sportwagen gefahren? Und ich glaube, das ist alles normal. Das große Problem heutzutage ist einfach, also gerade wieder im Fußball zu sehen, dass kein Wachstum mehr stattfindet. Das heißt, du wirst von einer Sekunde auf die andere wirst du zum Star gemacht. Also wenn du Profi wirst und wenn du dann schon in der Bundesliga spielst. Und das ist natürlich gewaltig. Ne? Also das hätte auch mir nicht gut getan. Und deswegen versuche ich mich da immer wieder hinein zu versetzen. Es ist auch gut, mal drüber nachzudenken, was wäre dir denn passiert?
Mhm. Ja, und wenn es schon Instagram gegeben hätte und.
Wir wären auch dabei gewesen, definitiv. Deswegen geht es vielmehr darum, wie müssen wir damit umgehen. Also Handys ist ein großes Thema, auch bei uns gewesen. Als ich nach Wolfsburg gekommen bin, wurde überall die Handys benutzt. Beim Essen lagen Handys rum, es wurde kaum noch kommuniziert. Das war ein Thema, an das ich gar nicht ran wollte, weil wir in der schwierigen Phase waren und weil ich gedacht habe, okay, ich brauche die Ressourcen für andere Dinge. Mhm. Aber ich habe dann irgendwann nach 3 Wochen gemerkt, das ist mir zu wenig Kommunikation, habe das dann verändert. Also auch
was
das
heißt denn verändert?
Verändert, ganz klare Regeln aufgestellt, wo wollen wir das? Und das Interessante war, es hat Kommunikation stattgefunden. Und Kommunikation ist heute so ein wichtiges Ding. Und das tut mir manchmal sehr, sehr leid, auch für die heutige Generation, weil ihnen etwas entgeht, was sie zwar nicht kennen, aber was schade ist, ja, weil sie überhaupt nicht mehr miteinander mit Gruppen oft mal zusammen sind, sondern ja, und ich finde, das ist ein wichtiges Thema.
Und das ist ein interessanter Gedanke, weil du eben so im Nebensatz gesagt hast, weil sie es nicht kennen. Deswegen vermissen sie es ja auch nicht, weil sie es nicht kennen. Aber wenn sie wüssten, wie es ist, wenn du in einem Team wirklich miteinander auch ehrlich und vertrauensvoll kommunizierst, dann, dass dadurch viel engere Bindungen stattfinden und viel mehr Vertrauen untereinander, das ist dann natürlich ganz schön.
Ja, und das ist bei uns passiert. Es war gewaltig, was plötzlich an Kommunikation stattgefunden hat, wie die Spieler dann beim Essen immer miteinander gesprochen haben. Es wurde teilweise so laut, dass man schon überlegt hat, was machen wir jetzt? Ja, weil nur noch gelacht wurde. Und das ist aber schön. Ja, und ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wo ich auch mit den Spielern drüber gesprochen habe. Ja, wo ich auch klar gesagt habe, Jungs, pass auf, mir geht es auf den Keks. Ja, ich finde, das zum normalen Umgang miteinander im Fußball oder auch im normalen Leben, wenn da nicht kommuniziert wird, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Eine Gruppe, eine Familie, ein Team wird nur funktionieren, wenn auch Kommunikation stattfindet.
Und deswegen, wenn auch andere Meinungen zugelassen werden?
Natürlich. Also bei mir ist es so, dass ich den Spielern von vornherein sage, auch vor der Mannschaft, auf dem Platz wird nicht diskutiert. Das ist für mich so, da gibt es klare Vorgaben auf dem Platz.
Ja, das heißt, also ich versuche das gerade in meine Welt mal runterzubringen. Das heißt, im Salon vor Kunden wird nicht diskutiert.
Nein, aber jeder Spieler darf bei mir in die Kabine kommen und kann dann auch komplett seine Meinung sagen, auch wenn sie mir nicht gefällt, weil ich wissen will, was in ihm vorgeht. Ja, und ich natürlich dann darauf reagieren kann, habe ich Argumente, dass ich ihn auch da überzeugen kann. Mhm. Oder hat er so gute Argumente, dass ich sage, okay, das nehme ich mit. Also das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man das tut. Aber wie gesagt, No-Go ist vor der Mannschaft. Trotzdem kann sowas passieren, das haben wir auch gehabt, diese Themen. Fußball ist sehr emotional. Auf dem Platz, da gibt es Zweikämpfe, da wird auch mal übers Ziel hinausgeschossen. Es gibt Dinge, die mal einem Spieler vielleicht nicht gefallen, weil du direkt jemanden ansprichst. Und dann kann natürlich auch mal einer übers Ziel hinausschießen. Mhm. Da musst du dann ein Fingerspitzengefühl haben. Ne? Kannst du mal drüber hinwegschauen oder gibt es eine Situation, wo du sagst, nee, das ist ein No-Go. Mhm. Und dann musst du wieder sehen, wie du Dinge sanktionierst. Also wir sind da hingekommen, dass wir auch teilweise uns haben was einfallen lassen. Ne? Bei einem, der hat weit übers Ziel hinausgeschossen, da gab es dann mal eine Geldstrafe. Aber die Geldstrafe, haben wir festgelegt, die war für was Gemeinnütziges, wo er dann selber auch hingehen musste. Das war uns sehr, sehr wichtig. Bei einer anderen Sache da haben einfach drei junge Spieler verpennt, ja, was schon peinlich genug vor der Mannschaft, aber vor allen Dingen vor dem Trainer war. Den habe ich dann drei Tage hintereinander Dienste auferlegt. Das heißt, sie mussten abwaschen, sie mussten dem Zeugwarter helfen und die mussten die Klamotten für die Spieler selber auch zu den Spins bringen. Das sind so Sachen, die man mal machen kann, ohne jemanden vorzuführen.
Und die haben das dann auch gemacht? Oder hast du dann auch noch manchmal Situationen, weil wir von, so fing unser Gespräch an, ne, dass die schon sehr bemuttert werden und sehr, ne, hätte ja auch sein können, dass jemand sagt, nö, mache ich nicht. Nee, aber das kommt nicht vor. Oder das kam bisher nicht vor.
Nee, also auch da kommt es natürlich drauf an, das habe ich auch für mich gelernt, nicht immer sofort etwas auszusprechen, sondern manchmal auch mal einen Tag vergehen zu lassen. Natürlich das auch, also in dem Moment das Vergehen kurz anzusprechen, aber nicht, was daraus wird. Und dann vielleicht nächsten Tag in meine Ruhe reinzunehmen und dann eben klar.
Das ist ein guter Punkt. Also schon sagen, pass mal auf, das ist mir jetzt aufgefallen, ich glaube, das finde ich nicht gut.
Ja, definitiv. Wenn es ein klarer Verstoß ist.
Genau, da werden wir nochmal drüber sprechen. Ja. Aber nicht gleich festlegen in deiner Emotionalität, weil du vielleicht dann auch sehr wütend bist.
Genau.
Sondern einmal drüber schlafen. Das erinnert mich so daran, wenn ich so richtig emotionale, wichtige E-Mails schreibe, habe ich mich dran gewöhnt, die nicht abzuschicken. Ich muss einmal drüber schlafen, am nächsten Morgen lese ich mir die E-Mail nochmal durch und wenn ich dann immer noch denke, die ist super, dann drücke ich auf Senden, aber ganz oft ändere ich dann doch den Text.
Okay, das verstehe ich, aber ich bin früher auch auf alles losgegangen, weil ich dachte, ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker und habe immer gedacht, es muss sofort angesprochen werden. Das ist etwas, wo du einfach, wo die Erfahrung, das Alter schon einiges bringt, wo du einfach auch mal sagst, nein, ich beobachte das jetzt oder ich schlafe nochmal drüber. Aber ich gehöre immer noch zu der Sorte von Mensch, dass ich schon viele Dinge direkt anspreche, weil ich da einfach klar sein möchte. Umgekehrt, wie gesagt, kann ein Spieler sofort nach dem Vorfall auch bei mir reinkommen.
Ohne die Angst zu haben, am nächsten Wochenende nicht zu spielen.
Nein, das schon mal gar nicht. Und auch das versuche ich den Spielern klar zu machen. Das eine ist das Sportliche auf dem Platz. Wenn aber die gleiche Person, die jetzt etwas falsch gemacht hat, mit etwas Privatem kommen würde, Sohn ist krank oder irgendjemand geht es nicht gut und er braucht eine Hilfe, dann würde ich das komplett trennen. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass gerade in unserem Geschäft der Spieler auch merkt, es geht nicht nur um diesen Beruf, es geht auch um den Mensch, weil der Mensch führt das Ganze aus. Und wir reden beim Friseur, wie auch bei den Fußballern, über einen Kreativjob. Ja, weil da geht nichts, dass du sagst, nur von der Stange und du musst jetzt, das wurde ja im Osten probiert, dass man sagt, hier, man hat nur alles Leute gleich gedrillt, aber das wird nicht funktionieren. Dieser Job, Fußball, ist auch Kreativität gefragt. Da ist Disziplin gefragt, aber auch Kreativität. Und deswegen muss man da immer eine gute Mischung hinbekommen.
Ich habe zwei Fragen, die in den letzten Minuten so in meinem Kopf schwirren. Die eine ist, du hast eben gerade erzählt, der Spieler kann dann ja auch zu dir kommen und sagen, also wenn irgendwie ihm eine Entscheidung nicht gefallen hat, dann kann er auch dir gerne Feedback geben. Hast du dafür bestimmte Zeiten eingeräumt? Also ich denke natürlich jetzt auch wieder an mich und an meine Kollegen, die oftmals von morgens bis abends hinterm Stuhl stehen, dann bist du irgendwann dann auch kaputt. Und dann noch ein Mitarbeitergespräch zu führen vor der Arbeit oder danach ist ja meistens auch kontraproduktiv. Also würdest du den Rat geben, nimm dir doch einmal die Woche Zeit, ich sag jetzt mal für eine Sprechstunde, und in der Zeit nimmt man sich keine Kunden an und sagt, pass auf, wenn irgendjemand was auf dem Herzen hat, da bin ich für euch da, da habe ich nur ein Ohr für euch. Macht sowas Sinn oder sagst du, nee, das muss eher situativ sein?
Ja, also ich finde, das ist schwierig zu gestalten, dass du das regelmäßig machst, weil es gibt einfach Situationen, wo jemand mit dir direkt sprechen möchte. Mhm. Das heißt, für mich ist, und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich diese Stunde, die zum Beispiel vor dem Training, aber auch eine Stunde nach dem Training mir freigeschaufelt wird von meinen Team, Co-Trainern, Konditionstrainern, auch Pressesprecher, dass ich die für die Mannschaft habe. Weil das ist so die Stunde davor, ist der Spieler auch aufnahmebereit, auch danach. Und das versuche ich immer mehr. Also das ist mir immer wichtiger geworden, weil ich einfach sage, da habe ich die Zeit und das, da geht auch alles vor. Es sei denn, es ist ein ganz, ganz wichtiger Termin. Aber die Zeit muss ich mir nehmen.
Der Anspruch dieses Podcasts ist es ja, die Hörerinnen und die Hörer zu inspirieren. Das heißt, wir können ja auch gar keine Lösung jetzt hier anbieten. Mhm. Aber wo ich dir so zuhöre, denke ich, wäre es vielleicht eine gute Idee, wo es immer wichtiger wird, die Menschen auch für sich zu gewinnen und auch zu binden, dass man eventuell sein eigenes Anmeldesystem ein bisschen überdenkt als Salonleiter oder als Inhaber und im Laufe jeden Tages sich Freiräume schafft, dass wenn es mal zu einer Aussprache kommen sollte, dass man die auch täglich hätte.
Das wäre also so, du meinst jetzt, dass du als Chef dir die Freiräume
schaffst? Ja, genau. Du hast es ja gerade gesagt, eine Stunde vor oder nach dem Training. Ne, das wäre jetzt,
ich verstehe
jetzt,
das.
Jetzt in Friseursprache gesprochen, alle dreiviertel Stunde bucht man eine Kundin.
Ja.
Und dann könnte der Chef doch theoretisch sagen, pass auf, ich buche mir jede Stunde eine Kundin.
Ja,
und
verstehe.
Nicht um eine Stunde zu schneiden, sondern vielleicht um immer mal eine Viertelstunde Luft zu haben, wenn was passiert ist im Salon, wenn jemand kommt, dass man sagt, diese Kommunikation, das ist ja das, was du gesagt hast, die wird immer wichtiger.
Ja.
Und wenn die wenn die nicht gut funktioniert und wenn man sich da nicht aufgehoben fühlt, dann hat man ein Problem im Team.
Wäre sicherlich top, aber auch mir gelingt das nicht, auch wenn ich das sage. Mhm. Das eine ist das, was man möchte, das andere ist immer wieder die Umsetzung. Ja, es gibt Momente, wo du einfach unter Druck stehst, wo du plötzlich bei uns zum Beispiel zur Presse musst oder dass du mit dem Manager sprechen musst und solche Dinge. Ne? Das ist, ich versuche es.
Na gut, man kann es nicht täglich gewährleisten. Ich glaube,
nein, aber man sollte schon versuchen, einen gewissen Freiraum für die wichtigsten Zeiten auch für die Mitarbeiter zu haben.
Ich glaube, die Priorität zu überdenken, ne? Wie wichtig ist mir eine gute Kommunikation im Team? Das ist ja das, was du gesagt hast. Und das bekommt man ja nicht geschenkt und von allein. Dafür muss man ja was tun.
Also ich glaube, das unterschätzen gerade in meinem Beruf selbst Leute, die im Verein arbeiten. Das kann ich einfach nur sagen. Die denken, dass es reicht, eine Mannschaft nur zu trainieren. Aber Kommunikation als Trainer gegenüber der Mannschaft, die ist so enorm wichtig. Das sind Kleinigkeiten, wo ich jeden Tag beobachten muss, ist da was? Keimt da was auf? Ja? Muss ich mit dem Spieler reden, der vielleicht letzte Woche nicht gespielt hat? Also ich bin zum Beispiel jemand, der sich nach dem Samstagspiel den nächsten Tag, also sonntags, da haben wir zum Beispiel noch ein Auslauftraining mit den Spielern, die gespielt haben. Und mit den Spielern, die nicht gespielt haben, machen wir ein intensives Training, weil wir ja natürlich dafür sorgen müssen, dass sie auch belastet werden. Und das ist etwas, wo ich immer beiwohne, immer dabei bin, was bei mir zum Beispiel nicht immer der Fall war früher. Ja, da war der Trainer, der ist dann gar nicht rausgekommen. plus, dass ich mich interessiert, die Hauptmannschaft an diesem Tag relativ wenig. So, ich muss mich um diese Spieler, weil die sind enttäuscht, die haben nicht gespielt. Ich muss mal ein Gespräch führen. Und das sind Dinge, die man schon machen muss heutzutage. Das ist wirklich anders geworden.
Man liest das aber so häufig, wenn Trainer irgendwie entlassen werden aus Vereinen, dann steht relativ häufig in der Presse, und ich weiß natürlich als Fan nie, ob das stimmt oder nicht, der Trainer hat zu wenig mit der Mannschaft gesprochen. Aber du hast es gerade eben selber gesagt, es gibt tatsächlich noch Trainertypen, die tatsächlich mehr gucken, ob, keine Ahnung, die Hütchen richtig stehen und ob die Trainingseinheiten richtig umgesetzt werden. Und gibt es wirklich Trainer in der heutigen Zeit, die wirklich noch wenig mit den Spielern sprechen?
Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also ich muss jetzt lachen weil du mit der Presse anfängst, weil da muss man ganz klar sagen, da werden natürlich gerade nachdem ein Trainer entlassen wird, auch Dinge reininterpretiert, immer wieder. Ja. Und da braucht ein Spieler nur andeutungsweise was zu sagen und dann wird es auch in diese Art genommen. Also das ist relativ schwierig und ist auch sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen. Ja,
weil es einfach nicht schön ist. Ne? Nee. Wenn ich jetzt zum Beispiel da neuer Trainer werden würde und ich würde das so klar lesen von einem Trainer, von einem Spieler über seinen alten Trainer, dann würde ich ihn fragen, hast du denn mit dem Trainer gesprochen?
Hast du das Gespräch gesehen?
Das ist ja nicht nur einseitig. Und das ist auch etwas, was wir auch klar gesagt haben. Weil man darf nicht erwarten, dass immer nur der Trainer auf den Spieler zugeht. Ja? Und genauso bei dir im Salon. Sollte man irgendwann mal erwarten, dass hier selbstständige Menschen sind, die dann auch mal auf dich als Chef zukommen und sagen, pass mal auf, kann ich mal mit dir reden? Ich habe da ein Problem. Das ist das, was ich eigentlich erwarte. Ja, und das gehört dazu. Aber es ist ein sehr, sehr intensiver Job. Also wenn ich jetzt das mal vergleiche, ich war ja 19 Jahre Spieler und dachte auch am Schluss meiner Karriere, dass ich schon so weit bin, auch wie ein Trainer zu denken, was Pustekuchen war, weil ich habe mich echt warm anziehen müssen. Weißt du, was die größte Erkenntnis war? War, als ich Trainer wurde, ich war extrem kopfmüde. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben auf der Couch eingepennt beim Fernsehen.
Du warst kopfmüde.
Kopfmüde, weil einfach dieses permanente Sprechen, Zuhören, aufmerksam sein,
Entscheidungen fällen,
immer wieder auch genau zu beobachten. Und das spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle, weil wir ja auch noch die Öffentlichkeit haben. Strömungen können, da sind noch die kleinste sein, können so entscheidend sein in 3 Wochen. Ja, wir müssen ja über so einen kleinen Zyklus. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied zu deinem Job, dass wir in so einem kleinen Zyklus denken müssen. Also 3-4 Wochen, zum Beispiel 3 Niederlagen, können deine komplette Reputation kaputt machen. Bei der Mannschaft falsche Entscheidung, auch in der Öffentlichkeit. Das ist verrückt.
Das ist wie ein Brennglas. Weiß,
genau, und das macht es halt extrem schwierig. Aber du darfst keine Angst davor haben. Ne? Mir macht der Job Spaß, wenn es um das Wesentliche geht. Leider ist in meinem Job, und das wird bei dir nicht anders sein, geht es halt um viele Dinge außenrum, die mich manchmal nerven. Und deswegen habe ich mir fest vorgenommen, einfach, und das habe ich wirklich, das kann ich sagen, in meiner letzten Station bei Wolfsburg geschafft, selbst wenn Dinge, die mir total, ich sage es jetzt mal ganz hart, auf den Sack gegangen sind, ja, außerhalb, dass ich die ausgeblendet habe und mich dann um das Wesentliche gekümmert habe. Und das ist ein gutes Gefühl, dass es mir gelungen ist, Dinge, die mir wirklich auf den Keks gegangen sind, auszublenden und zu sagen, Moment mal, wer sind denn die wichtigen Leute? Das sind meine Spieler, deine Mitarbeiter, um die ich mich kümmere. Und da geht es nicht nur darum, nett zu sein. Es geht auch ganz klare Ansagen, weil ich glaube, ein Team funktioniert auch nur, das ist eine wichtige Sache, die ich jetzt sage, einen Rahmen zu haben. Ja, und auch einen Rahmen in der Firma, einen Rahmen in der Familie und einen Rahmen in der Fußballmannschaft. Das brauchen die Spieler. Und es ist interessant, wenn du dich mal mit einem Spieler unterhältst, der will natürlich die größten Freiheiten am liebsten haben. Aber wenn es schlecht läuft, dann sagen sie alle, Trainer, Sie müssen vorgeben. Mhm. Weil jeder nach diesem, wie soll ich sagen, Kokon, könnte man sagen, sucht, dass man sich wohlfühlt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass man auch irgendwo bestimmte Grenzen hat. Weil ein Team funktioniert auch nur, wo Grenzen gesetzt werden. Weil wenn jeder macht, was er will, wird das nicht funktionieren. Ich mache manchmal auch Tests mit Mannschaften, dass ich denen sage, ihr macht heute mal gewisse Dinge. Ich möchte mal, dass ihr was ausarbeitet. Das haben wir mal für Standards gemacht. Das ist ein Durcheinander gewesen. Die haben erst mal eine Stunde gebraucht, bis sie mal überhaupt auf einen Nenner gekommen sind. Und das war interessant. Seht ihr? Und das ist das, wenn auf dem Platz jeder macht, was er will. Das wird nicht funktionieren. Deswegen müsst ihr Dinge auch umsetzen, die ich möchte. Ja? Aber ihr müsst eure Verantwortung und eure Kreativität auch mit reinbringen.
Ich muss gerade so schmunzeln, weil du sagst, jedes Team braucht einen Rahmen.
Total.
In unserem Unternehmen arbeiten viele Frauen und viele Menschen, die nicht unbedingt fußballaffin sind. Und jeder, der bei uns anfängt, Auszubildende, Friseur, ist ganz egal, ziemlich am Anfang, am ersten Tag, frage ich schon, interessieren Sie sich für Fußball? Und dann höre ich ja, oftmals so ein, naja, geht so, ne? weiß ich nicht. Und dann sage ich, wissen Sie, ich führe mein kleines Friseurunternehmen ähnlich wie eine Fußballmannschaft. Und das möchte ich Ihnen erklären. Fußball ist ein kreativer Sport. Und es gibt Mannschaften, die spielen offensiv, die spielen defensiv, die machen die langen Bälle, die kurzen Bälle und so weiter und so fort. Wie du auf dem Spielfeld spielst, ist deiner Kreativität und der Leistungsbereitschaft der Mannschaft, das ist davon abhängig.
Mhm.
Aber jedes Fußballspiel funktioniert aber auch nur, wenn Regeln eingehalten werden.
Ganz klar.
Und wenn der Ball ins Seitenhaus geht, dann ist Einwurf. Und dann kannst du nicht diskutieren, naja, aber der war jetzt zum ersten Mal dahinter. Oder der war nur ganz kurz dahinter und bei dem anderen war es viel länger. Und so führen wir auch unser Unternehmen, dass wir sagen, pass mal auf, was in den Salons passiert an kreativer Arbeit, da habt ihr ganz viele Freiheiten. Aber wir setzen Spielregeln und die werden eingehalten und da wird auch nicht diskutiert.
Aber das ist das, warum ich mich auch gerne mit Menschen wie dir, aber auch mit allen möglichen Unternehmern unterhalte, weil du vieles übernehmen kannst, nicht alles, ja, aber es läuft immer wieder aufs Gleiche hinaus. Ja. Du brauchst einen Rahmen, ja. Du brauchst klare Regeln, du brauchst in gewissen Maßen auch mal Freiheit und Kreativität und das ist die Kunst. Mal ist es weniger, mal ist es mehr, mal ist die Situation gefordert, dass du sagst, hey, ich muss die Zügel ein bisschen anziehen. Das ist in der Familie genauso als Elternteil. Also es sind immer wieder diese Dinge, die du tun musst. Und das macht aber genau diesen Job so unglaublich interessant und spannend. Das muss man einfach klar sagen. Also weil du jeden Tag 100 kleine Entscheidungen treffen musst. Und das musst du wahrscheinlich auch. Ja?
Mhm.
Und die kann noch so klein sein, aber die kann mich in 3 Wochen, in 3 Monaten sowas von einholen. Also wenn ich heute meinem Mitarbeiter, sprich meinem Spieler was sage, das vergisst der nicht. Das ist das Interessante. Also wenn ich heute eine Versprechung mache, hatte ich eine Situation, dass ich irgendwann mal in der Sitzung gesagt habe, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir Spiele gewinnen, gebe ich auch 2 Tage frei. Das war so in der Endphase. Ja, und dann
habt ihr auch noch Spiele gewonnen?
Da haben wir einige gewonnen und dann war es so, dass ich irgendwann festgelegt habe, musste dann schnell zur Presse, das ist relativ schwierig nach dem Spiel und mein Kapitän hat gewartet, weil ich bekannt gegeben habe, wir machen 1 Tag frei. Dann hat mein Kapitän gewartet und ich hatte eine klare Entscheidung getroffen, 1 Tag frei. Und dann sagt der Trainer, aber Sie haben zu uns gesagt, wenn wir gewinnen, dann kommen auch 2 Tage frei. Okay, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, shit, das habe ich gesagt. Und das ist ganz wichtig, eine Verlässlichkeit zu haben. Das, was ich sage, müssen die Spieler wissen, da ist ein Verlass drauf. Mhm. Und dann habe ich das geändert, habe eine Nachricht schreiben lassen, alle Spieler und habe dann diese 2 Tage gegeben. Das war mir total wichtig.
Aber das ist jetzt ja interessant, da muss ich mal kurz nachhaken. Der kommt zu dir und sagt, Trainer, du hast gesagt, 2 Tage.
Ja.
Und dann hast du eben so gesagt, und dann bin ich nach Hause gefahren. Das heißt, du hast ihm in der Minute gar keine Antwort gegeben.
Nein.
So, was hast du denn da gesagt?
Hab ich gesagt, ja, habe ich das wirklich gesagt? Und habe ihn eigentlich so ein bisschen auf einer netten, charmanten Art so eigentlich gesagt, nee, klar, habe ich gesagt, aber machen wir nicht. Ja? so ungefähr.
Aber du,
okay. Nein, aber ich hatte schon im Kopf, okay, das habe ich gesagt. Und dann war für mich klar, dass ich das machen muss, weil wir einfach in der guten Phase auch waren und weil ich auch für mich sehr, sehr wichtig ist, dass die Mannschaft auch, wie gesagt, eine Verlässlichkeit hat.
Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Aber
deswegen musst du auch jedes Woche, das ist jetzt wirklich bei uns sehr, sehr spannend, du musst genau überlegen, was du ankündigst, wann und wie. Und kannst du das auch wirklich einhalten? Also ich habe auch mal die Situation gehabt, dass ich mit der Mannschaft darüber gesprochen habe und gesagt habe, ich habe was gesagt. Ich würde es gerne ändern, weil aus dem und dem Grund. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt es so haben, dann mache ich das natürlich. Und das haben wir dann auch dann so gemacht. Wir haben es geändert, weil die Spieler es verstanden haben. Also das sind so Dinge, wo ich auch mal diskutiere. Es ist aber jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass wir ein Diskussionsclub sind. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Gar nicht. Sondern nee, es gibt ganz klaren Rahmen. Es gibt auch ganz klare Dinge, wo es einfach gemacht werden muss. Ja, weil es einfach so ist. Weil wir genau in der Situation sind, die wir am Anfang besprochen haben, dass heute natürlich die Spieler viel mehr diskutieren wollen, viel mehr auch Mitspracherecht haben wollen. Aber es gibt manchmal Phasen, da geht es auch nicht um Mitsprache. Da muss jetzt gemacht werden, fertig. Ja? Und wenn
jemand nicht mitzieht, dann gehört er auch nicht ins Team.
Dann gehört er nicht ins Team. Das ist, dann spricht man mit ihm und dann erklärt er ihm. Und wenn er es nicht versteht, dann ist er auch mal draußen. Das gehört einfach dazu. Ich meine, ich glaube, ein ganz großer Unterschied nochmal zu deiner Branche. Schau mal, ich enttäusche jedes Wochenende mehr als die Hälfte meiner Mannschaft. Weil wir haben im Schnitt 25 Spieler und 11 Spiele am Wochenende nur. Stell dir mal vor, bei dir ist das Gleiche, aber die Hälfte der Truppe ist jeden Tag eigentlich enttäuscht, oder? Nehmen wir mal am Wochenende enttäuscht,
ja, klar.
Weil du sie nicht aufstellst.
Und sie haben alle Spielerberater, die eigentlich denjenigen auf die Schulter klopfen, sagen, du bist eigentlich der größte Fußballer unter der Sonne und der Trainer hat gar keine Ahnung.
Genau, und die Eltern machen das auch.
Ja, klar.
Also das ist, und teilweise macht es dann auch die Presse, weil sie
dann die Kontakte haben. Und,
genau, ne, also ja. das ist echt ein schwieriges Unterfangen, muss ich sagen. Und ja. Ist schon so, dass es auch manchmal Phasen gibt, wo du denkst, boah, ey, das ist nicht mehr normal. Ja? Ja, aber es ist eine Herausforderung und ich finde, an Herausforderungen wächst du. Ja? Und deswegen finde ich das total spannend und ich bin froh, wie gesagt, dass ich jetzt auch solche Dinge wieder erlebe, zu sagen, viel mehr, was ich auch nicht immer hatte, dahin zu gehen, zu sagen, in Lösungen zu denken. Nicht zu sagen, nein, das ist schlecht, sondern okay, das ist vielleicht schlecht, aber was muss ich daraus machen? Was müssen wir als Team daraus machen?
Also das Schlechte akzeptieren, es ist jetzt so und dann gucken, wie gehen wir den nächsten Schritt weiter.
Wie gesagt, viel mehr in Lösungen denken. Also da hatten schon auch ein Umdenken in den letzten Jahren. Also das ist einfach ein stetiges Wachstum.
Aber das ist, glaube ich, auch ein Reifeprozess und ein Wachstum. Du hast vor ein paar Minuten, das fand ich so herrlich, hast du ja auch gesagt, dass du als Spieler niemals gedacht hättest, woran du als Trainer alles denken musst. Und dass du erst, als du Trainer warst, kopfmüde, ich glaube, das war dein Wort, ne?
Ja.
Dass du da kopfmüde wurdest. Und das kann ich total nachvollziehen, weil ich habe eine Friseurlehre gemacht und ich war viele Jahre Friseur und auf einmal habe ich dann einen Salon gehabt und einen zweiten Salon gehabt und auf einmal musst du dich mit Dingen beschäftigen, mit irgendwelchen Versicherungen oder irgendwelchen Handwerkskammern und dann zerrt hier jemand an dir und da noch und dann merkst du auf einmal, dass dein Alltag gar nicht das ist, was du eigentlich gelernt hast und was du eigentlich wolltest. Und dann gibt's nur zwei Möglichkeiten. Entweder dir gefällt das nicht, dann stellst du dafür jemanden ein, der diese Arbeiten macht und du machst weiter dein Ding wie vorher. Oder du stellst dich dem und veränderst dein Arbeitsumfeld und nimmst das an, was von dir gefordert wird. Ne?
Ja, ich glaube, du musst akzeptieren, wenn du in der Führungsrolle bist, dass du Verantwortung hast und dass du auch da vorangehen musst. Und aber es ist schon sehr, sehr wichtig, weil auch ich habe solche Phasen gehabt, wo ich auch, ich glaube, das hast du auch, dass dich das Ganze erdrückt. Ja, diese Verantwortung, die Belastung, ständig diese Kleinigkeiten. Ja. Aber du willst Verantwortung haben, deswegen bist du Chef. Und das ist, glaube, das hat mir mal einer gesagt. Du willst Verantwortung. Für mich war immer klar, ich will Führungsmann sein, ich will Cheftrainer sein. Ja? Mhm. Also muss ich auch akzeptieren, dass ich auch ganz oft alleine Entscheidungen treffen muss. Also ich vielleicht weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich bin bei Niederlagen ich einer der einsamsten Menschen, die es gibt. Da bist du alleine, da ist doch nicht mal selbst.
Das weiß ich jetzt, dann werde ich dich jetzt jedes Mal.
aber du
verlierst ja nicht so oft.
Nein, aber das, du wirst lachen. Selbst auch ein Co-Trainer fühlt das nochmal anders. Ja, aber dafür bist du in der Verantwortung. Und das ist ja auch etwas, was ja auch schön ist. Und da kommen wir wieder zu den zwei Seiten der Medaille. Du kannst nicht nur die süßen Früchte haben, wenn du was haben möchtest, sondern du musst auch mit den Dingen leben, die vielleicht nicht so gut sind. Ja, und für mich war immer klar, ich möchte in der Führungsrolle sein. Also muss ich auch damit leben, dass ich zum Beispiel, wenn ich entlassen werde oder wenn Niederlagen sehe, dass ich auch angegriffen werde.
Es hat auch viel mit Professionalität zu tun. Ich beziehe das jetzt mal zum Schluss des Gesprächs kurz auf mich. Ich bin seit etwas über 35 Jahren Friseur und ich habe 31 Jahre Haare geschnitten und habe vor 4 Jahren entschieden, ich möchte mehr Verantwortung noch im Unternehmen und ich möchte mehr, dass dieses Unternehmen wächst und ich möchte mehr Möglichkeiten und Rahmenbedingungen schaffen, dass Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, einen bestmöglichen Arbeitsplatz haben. Aber es gibt so viele Kollegen, die manchmal so im scherzhaften Ton, und ich weiß mal gar nicht, wie sie das so meinen sie das jetzt ernst, so meinen sie das wirklich im Scherz, die so sagen, ach, arbeitest du nicht mehr, ne? Machst du jetzt, gehst jetzt an der Alster spazieren jeden Tag, ne? Weil die sich gar nicht vorstellen können, wie das ist, nicht mehr mit der Schere oder mit dem Farbpinsel hinter einer Kundin zu stehen.
Ärgert dich das?
Ja,
schon,
trifft dich. Ja, es trifft, also ärgern jetzt nicht. Ja. So, ne? Wenn der HSV verliert, ärgere ich mich vielleicht mehr. aber ja, es tut schon so ein bisschen weh. Also ich möchte nicht, dass mir jeder auf die Schulter klopft. Ich möchte nicht, dass jeder sagt, was für ein toller Typ ich bin. Und ich bin ja auch nicht immer ein toller Typ. Aber es hat immer so einen Beigeschmack so von wegen, ach, machst jetzt hier viel mehr Freizeit.
Ja.
Und erst wenn du aber in diese Rolle kommst, an 3 Standorten mit 2 verschiedenen Gesellschaftsformen, teure Standorte, du kennst sie, mit dementsprechenden Herausforderungen, die dahinter stecken, kopfmüde. Das ist ein schönes Wort, das ich heute gelernt habe. Da ist man manchmal kopfmüde.
Kann ich verstehen. Ich glaube aber, dass also es in jedem Leben, aber vor allen Dingen auch in gewissen Jobs, immer darauf ankommt, eine eigene Wertung zu machen. Also bei mir ist es extrem wichtig geworden. Ja, also ich ärgere mich natürlich bin enttäuscht manchmal über gewisse Wertungen, aber ich lerne immer mehr, meine eigene Wertung zu machen, weil viele gar nicht nachvollziehen können, was du denn tust, ja, wie viel du dafür tun musst, dass das so funktioniert. Und ich glaube, es ist doch wichtig, dass du zufrieden bist damit. Ja. Und trotzdem, da machen wir uns nichts vor, wollen wir alle ein bisschen Anerkennung, wollen wir alle ein Stück geliebt werden, das gehört dazu. Und das ist aber auch wichtig umgekehrt gegenüber deinen Mitarbeitern. Sie wollen auch gerne ein Stück geliebt werden, auf eine Art, ich nenne es geliebt werden.
Ja,
das ist
genau,
jetzt ein Überbegriff. Dazu gehört aber auch, ganz klar trotzdem eine klare Richtung zu geben, einen klaren Rahmen zu geben. Und da kommt es auf die Mischung drauf an.
Zu sagen, wohin man in den Urlaub fährt und nicht immer nur fragen. Ne? Bruno, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich gucke gerade, wir sind schon seit 40 Minuten am Start. Krass. Also ja, das ist total krass. Ich glaube, da waren so viele Dinge drin, dass ich mir vorstellen könnte, dass nicht nur ich, sondern viele andere Hörer auch die eine oder andere Stelle nochmal zurückspulen, ne? Die Kapitelmarken unseres Podcasts verwenden, nochmal zurückgehen und sich das nochmal anhören, weil ich glaube, da waren ganz viele Dinge dabei. Das fand ich super. Also, vielen Dank, dass du den Weg hier ins Loft gefunden hast. Ich würde dich aber ungern entlassen wollen, wenn ich jetzt zum Schluss die letzten 5 Minuten, kann ich noch 2, 3 Fußballfragen stellen.
Wenn es sein muss.
Wir setzen jetzt hier eine Kapitelmarke, ne? Teil 2, Bruno Labbadia, Interview Teil 2.
Aber bevor, also wenn ich schon darauf eingehe, ja, dann möchte ich natürlich auch ein paar Fragen oder meine Frage zu deinem Beruf.
Was? Nein, das war so nicht abgesprochen.
Doch, wie? Unbedingt.
Du
unbedingt
möchtest eine Frage zum Friseurberuf
stellen. Ja, weil, also erstens mal, und das ist jetzt nicht nur gesagt, weil du jetzt vor mir sitzt, also ich finde Friseur einen wahnsinnig schönen Beruf. Schwierig natürlich, weil er ein schlecht bezahlter Beruf ist. Also es ist nicht einfach, den vor allen Dingen...
Wir drücken das ein bisschen vornehmer aus. Ja. Wir sagen, es ist kein Hochlohnberuf.
Ja, und das macht schwierig, aber ich finde, das ist ein toller Beruf, weil du, also ich kenne ja wirklich ich lege da großen Wert. Vielleicht kann man eine kurze Geschichte. Ich bin gerne da so ein bisschen vorgeschädigt. Mein Vater hat uns früher immer wirklich geschoren. Ne? Also früher noch mit diesen Maschinen.
Er Friseur?
Nein, das ist das Schlimme dabei. Das heißt, er hat immer Wert darauf gelegt, dass wir sehr, sehr kurzes Haar hatten. Der Nachteil war, dass er kein elektrisches Teil hatte, sondern damals gab es die nicht, sondern das war mit der Hand.
Dieser Clipper?
Genau. Also kannst du dir vorstellen, wie wir ausgesehen haben. Und wir sind da ein bisschen geschädigt. Also so meine ganzen Brüder. Gab mal eine Geschichte, dass mein einer Bruder sich gewünscht hat, zu seiner Firmung, mal zum Friseur gehen zu können.
Richtigen.
Und das hat er dann gemacht. Mit dem Ergebnis, dass mein Vater ihn in den Hintern getreten hat und er soll sofort wieder hingehen, weil er natürlich mit einer normalen Frisur nach Hause gekommen ist. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da sehr friseuraffin und finde es wirklich eine wahnsinnige Kunst.
Du bist ja auch ganz treu, wenn man das sagen darf, auch zu deiner Friseurin.
Das stimmt. Ja. Also ich bin jemand, der nicht einfach irgendwo zum Friseur gehen kann. Ich mag einfach, wenn mich jemand kennt. Ich muss dazu sagen, dass ich auch jemand bin, der sich noch selbst föhnt. Das ist auch sehr eigenartig. Aber das ist einfach so. Ich hasse das, wenn mich jemand föhnt.
Ach, warte mal, auch im Friseursalon.
Ja, auch stimmt. Im Friseursalon.
Ja, stimmt, natürlich.
Ja, schon, aber bis jetzt macht es jeder mit. Und nein, aber wirklich, ich kann nur sagen, ich finde es auch eine Kunst und frage mich immer wieder, wie man es schafft, so zu schneiden, dass das Haar nachher auch so fällt. Aber eine Frage, gibt es eigentlich noch einen Fasonschnitt?
Natürlich.
Den gibt es noch.
Ja, natürlich. Also,
das wollte ich mal wissen.
Wobei Kunden und Friseure dieses Wort oder diese Begrifflichkeit unterschiedlich interpretieren.
Okay.
Also es gibt sogar in der Gesellenprüfung wird ein Fasonschnitt abgenommen.
Ah, okay.
Das ist eine ganz bestimmte Technik, wo du sehr kurz anschneidest, ohne eine Kante, einen ganz fließenden Übergang im Nacken schneidest.
Okay.
Das ist ein Fasonschnitt.
Okay.
Aber es gibt manche Herrenkunden, die wünschen einen Fasonhaarschnitt. Dann denkst du als Friseur, alles klar, der will das also super kurz und ohne Übergang. Und wenn du dann anfängst, dann sagen die Kunden, nein, was machen sie denn da? Ich will es doch. Und die meinten dann, Fasson meinen die öfter so in Form schneiden.
Ah, okay.
Das ist dann manchmal so eine Begrifflichkeit. Ne?
Das habe ich dich aus dem Konzept gebracht, ne?
Ja, ich habe meine Fußballfragen nicht vergessen. Mir fiel eben was ein, als du noch gesagt hattest, treu und geföhnt. Ich hab's jetzt doch vergessen.
Wenn du noch einen Feld fragst.
Ja, genau, dann frage ich nochmal nach. Aber jetzt kommen wir endlich auch zu 2, 3 Fußballfragen. Ich oute mich jetzt. Ich habe mehrere Jahre den Video Assistant Referee herbeigesehen, weil ich gedacht habe, der macht den Fußball deutlich fairer. Und ich bin ein totaler Gegner mittlerweile dieses Video Assistant Referee, weil ich finde, er macht den Fußball überhaupt nicht fairer. Wie ist denn jetzt deine professionelle Meinung dazu?
Ich kann es gut verstehen. Ich bin eher der Skeptiker vorher gewesen, weil ich finde das Spiel, wie es so ist, gut. Auch mit Fehlern, so blöd es jetzt klingt.
Ja, gehören dazu.
Und wenn man das natürlich sagt, muss man natürlich auch damit leben, dass auch mal Entscheidungen getroffen werden, die falsch sind. Auch gegen einen, wenn man sich dafür entscheidet. Was mich stört an dem Videoassistenten, ist ganz einfach das, dass Emotionen kaputt gehen, also verloren gehen. Teilweise, wenn man mal sieht, du weißt teilweise 30 Sekunden nicht oder länger,
ist das
ob
Tor?
Ein Tor ist oder
ja,
nicht.
Nein.
Man jubelt manchmal gar nicht mehr so, wie es ist. Das ist etwas, was mich sehr, sehr stört. Es ist trotzdem, wenn man mal die Statistiken sieht, gerechter geworden.
Ist es doch nicht.
Doch, es ist so. Also, aber es, was, glaube ich, die meisten Menschen verkannt haben, dass da ja immer noch ein Mensch dahinter ist, der eine Entscheidung treffen muss. Ja, und das haben, glaube ich, viele. Das ist beim Tennis ein bisschen anders,
ja,
wo man klar sieht,
genau.
Linie
oder nicht.
Ja,
genau.
Aber im Fußball gibt es halt so viele Entscheidungen.
Genau.
Das sieht man ja alleine schon mal im Handspiel, ja, was es
genau.
da Möglichkeiten gibt. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Dinge, wo ich dann zum Beispiel selber sage, ey, das war jetzt kein Elfmeter. Ja, und der wird trotzdem gegeben oder andere Dinge. Ich habe jetzt eine rote Karte gesehen in der zweiten Liga, wo ich sage, der kann doch jetzt keine rote Karte geben, weil das, der hat den Spieler nicht getroffen. Gut, da würden die Schiedsrichter wieder sagen, Absicht oder der Versuch würde schon reichen. Aber also es
aber
ist,
das meine ich ja, es macht es aber gefühlt nicht besser. Und der Video Assistant Referee in Köln ist doch jedes Wochenende eine andere Person und ein Profi-Schiedsrichter. Und wir wissen, es gibt Schiedsrichter, die sind eher kleinlich, es gibt Schiedsrichter, die sind eher großzügig. Und du weißt es immer so gar nicht, ne, was da jetzt entschieden wird.
Also ja, ich finde, aber genau das also ist doch
mein
der Punkt.
Mein Empfinden ist, es ist überhaupt nicht gerechter geworden. Die Statistik würde ich jetzt gerne mal sehen.
Doch,
ich sage ja auch nicht, dass es schlechter geworden ist, aber es ist nicht besser.
Es gibt echt wirklich Entscheidungen, aber nochmal, der Fehler, glaube ich, von vielen ist gemacht worden, einfach der, dass es ein Mensch entscheidet.
Ganz genau.
Und der hat natürlich eine Sichtweise, die vielleicht anders ist als deine Sichtweise.
Genau.
Der hat zwar ein Regelwerk, aber selbst das Regelwerk hat ja einen Spielraum.
Ja.
Und das ist genau der Punkt, der ein Problem macht. Und trotzdem gibt es manche Dinge, wo man einfach klar sieht, okay, dass man im Nachhinein sagen kann, okay, da war ein Foul, das konnte man jetzt nochmal sehen, was mich aber auch daran stört. Teilweise werden dann Foulspiels nochmal zu Rate gezogen, die 3 Minuten oder 2 Minuten vorher waren.
Weil der Ball noch nicht im Aus war.
Ich glaube, um den Video-Assist besser zu machen, musst du noch klarer definieren, wo greift er ein. Und da hat sich ja schon was gewandelt, muss man klar sagen. Ich glaube, dass man auch für mich einen Fehler macht, dass man Schiedsrichter ab einem gewissen Alter ja heute schon nicht mehr pfeifen dürfen, wo sie eigentlich die Erfahrung gerade sie besser macht.
Aber können die da nicht in Köln
genau,
setzen?
Genau, die würde ich, das wäre für mich
also,
zum
das
Beispiel...
Das tun sie nicht?
Nein.
Ach so.
Nein, das wäre für mich zum Beispiel ein Thema, wo ich viel mehr zu Rate ziehen
würde. Die sitzen dann bei Sky höchstwahrscheinlich.
Genau, und also sowas würde ich machen.
Experten.
Also es gibt einfach immer noch Themen, okay. Aber so wie bei allem...
Okay, ich nehme
jetzt auch da, Entschuldigung.
Nee, kein Thema.
Wieder zwei Seiten der Medaille. Und es gibt eine gute Seite, aber es gibt halt wieder diesen Spielraum. Und es gibt halt natürlich auch die Situation, dass es auch erstmal eingespielt werden muss. Wann greife ich an, wann greife ich nicht ein? Ja,
wann greift auch der Videoassistent ein?
Natürlich,
oder nicht?
Natürlich.
Habe ich dir schon die Geschichte von meiner zweiten Lieblingssportart Baseball erzählt?
Nein.
Beim Videoassistent Referee. Diese Geschichte muss ich jetzt schnell erzählen. Die armen Friseure. Also spult vor, wenn euch das jetzt nicht interessiert. Aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, Bruno hier im Podcast-Loft in Empfang zu nehmen und als Gast zu haben, dann will ich das jetzt ganz kurz ausnutzen. Also beim Baseball ist es so, da gibt es auch den Video Assistant Referee. Aber nicht der Referee, der in New York sitzt, schaltet sich ein und gibt dann seinem Schiedsrichter auf dem Platz das Signal, du, ich glaube, ich muss das mal kontrollieren, sondern das macht einzig und allein der Trainer.
Mhm.
Also nur die Coaches können sagen, halt, stopp, hier will ich eine Video-Assistant-Referee-Entscheidung. So, und dann wird das Spiel unterbrochen und dann guckt sich der Typ das in New York an. Und jetzt kommt das Entscheidende. Hast du als Trainer recht mit deinem Empfindung gehabt und die Entscheidung, die auf dem Platz gefällt worden ist, war falsch und wird jetzt zurückgenommen, dann kannst du auch ein zweites, drittes und viertes Mal einen Video Assistant Referee rufen. Bist du einmal daneben, sagst du, das war falsch,
ja,
und New York sagt, nee, es war richtig, ist das bis zum Spielende verwehrt. Kannst du nicht mehr machen. Und dadurch wird der Trainer in die Pflicht genommen, dass du dich nur meldest, wenn du wirklich der Meinung bist, ey, das war jetzt wirklich falsch. Ansonsten hältst du dich zurück. Und was ich auch so toll fand, das Schiedsrichterteam, sowohl das auf dem Platz als auch in dieser Videokabine, ist, finde ich, durch diese Regelung etwas geschützter. Weil so meckern wir doch alle, die Presse, die Fans, die meckern alle entweder über den Referee auf dem Rasen oder diese blinde Pfeife da in Köln.
Aber
so. Und so könnte man sagen, hey,
aber genau das gehört doch dazu zum Fußball. Das ist doch was
den Fußball. Das Meckern.
Genau. Auch es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber die Diskutiererei am Sonntag, am Stammtisch, abends auch bei einem Glas Bier. Es wird immer Diskussionen wieder geben und das ist auch gut so. Ja? Mich stört, wie gesagt, an dem Video, es ist einfach nur das, dass teilweise Emotionen flöten gehen. Und Fußball ist emotional. Der muss emotional bleiben. Mhm. Und das ist das, was mich daran schon von Anfang an gestört hat. Deswegen war ich eher ein Gegner davon. Und in manchen Phasen bestätigt sich das Ganze.
Aber wenn du jetzt entscheiden dürftest, ja oder nein, dann würdest du sagen, doch, ja, weil es du als Profi sagst, es ist aber statistisch gesehen
nein,
besser geworden.
Ich würde wahrscheinlich sagen, aber ich hätte es damals gesagt, nur jetzt ist es schon drin. Ich fand das mit der Torlinientechnik sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, weil das klar, das ist wie beim Tennis,
genau,
drin oder nicht drin, genau, das finde ich top.
Das könnte man bei Abseits aber genauso machen.
Genau, das könnte man auch machen. Und dann würde ich aber das schon dabei lassen einfach.
Okay.
Weil einfach der Spielraum trotzdem. Hat er den jetzt getroffen, hat er nicht getroffen? Ja. Das sind so viele Kleinigkeiten. Und wenn da 100 Mal hin und her gespult werden muss, das finde ich nicht gut.
Weißt du, was ich nicht gut finden würde? Wenn der FC Bayern zum 8. Mal hintereinander deutscher Meister wird. Jetzt geht ja die Bundesliga wieder los. Ja. Und was sagst du mir als Fußballinteressierter? Muss ich damit leben, dass Bayern wieder Meister wird? Oder kriegen wir Ende dieser Saison endlich mal einen anderen deutschen Meister?
Ja, klar, ich glaube schon, dass es noch interessanter wird. Also wenn man alleine die Tätigkeiten von Borussia Dortmund sieht und mit welcher offensiven Art sie auch daran gehen, dann ist es schon sehr, sehr mutig. Aber auch nach dem Jahr, was sie hinter sich haben, auch gerechtfertigt, dass sie der Herausforderer Nummer 1 sind, dann glaube ich schon, dass da was passieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass Leipzig immer besser wird und dann kann es auch nochmal eine Überraschung. Ich fände es gut, wenn 3-4 Mannschaften um den Titel kämpfen würden. Und ja, es wird ein sehr, sehr interessanter Meisterschaftskampf.
Wieder
und
wo ist ja nicht, nur mal ein Witz.
Naja, man muss schon sagen, letztes Jahr war schon sehr, sehr interessant. Leider.
Ja, aber zum Schluss war es dann ja doch wieder klar.
Ja, so klar nicht, aber auch da sieht man natürlich, was eine Erfahrung ausmacht. Ja? Also die Nerven zu haben im Meisterschaftskampf,
sich nicht
beeinflussen lassen. Da hat natürlich Bayern München einen Vorsprung.
Ich sage auch nicht, dass sie einen schlechten Job machen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber es ist für mich als Neutraler, weil meine Mannschaft spielt ja jetzt in der zweiten Liga, für mich als neutrale Beobachter der ersten Liga, es ist einfach langweilig. Und wenn ich die Fans da auf dem Rathausmarkt sehe, wie sie zum 8. Mal ihre Meisterschaft oder 7. Mal ihre Meisterschaft jetzt gefeiert haben, was meinst du, was auf dem Hamburger Rathausmarkt los wäre?
Ja, ja.
Oder auf dem Borsigplatz in Dortmund? Das würde auseinandergenommen werden. Und da wird irgendwie, also das
ist. Ja, aber das ist wie im normalen Leben. Das ist halt
Es nutzt sich ab.
Genau. Irgendwie. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
Ja.
Und das ist natürlich wäre definitiv schöner, wenn es mal ein anderer wäre. Aber man muss auch den Bayern einfach ein Kompliment machen.
Sie schaffen es halt. Um Gottes Willen. Ja. Sie kriegen es auch nicht geschenkt. Sie machen ja auch vieles richtig.
Genau.
So, und Bruno, du als Hamburger des Jahres, was ist mit meinem HSV diese Saison? Steigen wir auf oder müssen wir uns an die zweite Liga gewöhnen?
Nein, ich glaube, dass der HSV es schaffen kann. Ich glaube, das Jahr Erfahrung wird ihnen weiterhelfen. Letztes Jahr haben sie extrem nur auf eine junge Mannschaft gesetzt, was nicht einfach ist. Man kann das mal schaffen mit der jungen Mannschaft, aber speziell beim HSV ist es nicht einfach, weil einfach der Druck nochmal ein anderer ist, auch der Einfluss von außen, auch die Wahrnehmung eine andere ist, sodass man schon auch ein bisschen eine Erfahrung braucht. Und ich glaube, da haben sie dieses Jahr ganz gute Transfers gemacht. Man hat mit Dieter Hecking einen Trainer geholt, der auch eine Ruhe und eine Erfahrung hat, die dem Ganzen guttun wird. Definitiv ist es aber so, dass es einfach ein paar gute Mannschaften in der Liga dieses Jahr sind. Das heißt, du weißt heute schon, dass mindestens einer von den Absteigern enttäuscht sein wird, plus die, die ja drin geblieben sind.
Du meinst jetzt Stuttgart, Nürnberg, Hannover,
genau, und Hamburg. Jetzt ist aber Hamburg auch noch dabei und es genau. kommt immer noch eine Überraschungsmannschaft dazu. Das heißt, du weißt, von den Vieren werden mindestens zwei enttäuscht sein, weil selbst Relegation wird eine Enttäuschung ein bisschen sein, aber es ist noch eine Chance. Und dazu kommt noch eine Überraschungsmannschaft. Ich wünsche und hoffe für die Stadt Hamburg, aber auch für den schönen Verein HSV und vor allen Dingen für dich, weil ich weiß, wie du leidest, dass der HSV wieder hochgeht. Ich finde einfach, der Verein hat es, oder die Stadt gibt es einfach her.
Bruno, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Danke. Grüß deine tolle, hübsche und sehr charmante Frau.
Dankeschön.
Und ich hoffe,
du auch
das war,
deine.
Mache ich, sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, ob hier am Podcast-Mikrofon oder beim Italiener oder wo auch immer.
Ich denke, wir werden den Italiener bevorzugen erstmal. Aber das hat total Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich bin immer überrascht wieder, wie kurzweilig das auch ist. Bin mal gespannt, was da jetzt rausgekommen ist. Weil ich immer wieder dazu sagen kann, ich höre deine Stimme sehr, sehr gerne. Ich finde, du hast eine sehr gute Stimme dafür. Ich kann mich überhaupt nicht hören. Ich muss sagen, die Podcasts, die ich zuletzt gemacht habe,
die Fußball-Podcast,
habe ich über...
Premiere beim Friseur-Podcast.
Genau. Ja. Habe ich mir nie angehört, weil ich kann mich einfach nicht hören.
Doch, ich habe diesen mit der Bild-Zeitung habe ich gehört, den fand ich ganz toll.
Ja, okay. Ja.
Gut, aber die hießen ja noch Phrasendrescher.
Phrasendrescher.
Ja, genau.
Phrasenmäher.
Ja, den fand ich super.
Okay.
Super. Ja, danke dir.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss. Shadow.
Gestern rief mich mein Freund Christian an und hat gesagt, Lars, hast du dieses Spiel gesehen? Ja, der HSV auswärts in Nürnberg gewinnt 4:0. Ist das nicht fantastisch? Ja, der HSV grüßt fast von ganz oben in der Tabelle. Und Christian war völlig aus dem Häuschen und hat gesagt, Lars, geht es dir nicht genauso? Und ich habe zu ihm gesagt, Christian, ja, das war ein tolles Spiel. Und ich finde, der HSV hat super gespielt und hat völlig verdient gewonnen. 4:0, ja, erleben wir auch nicht so oft als HSV-Fans. Alles ist gut, aber halt den Ball flach, Christian, denn das war jetzt erst der zweite Spieltag. Ja, dritter Platz in der Tabelle, das hat gar keine Aussage. Ja, wir müssen so ein bisschen wieder zur Normalität zurückkommen. Und gerade beim Fußball kann es so schnell gehen. Am kommenden Wochenende ist DFB-Pokal. Da muss der HSV nach Chemnitz. Und ehrlich gesagt, wir sind echt anfällig in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Mannschaften in unteren Ligen auszuscheiden. Ja, peinliche Niederlagen zu erleben. Ja, das habe ich alles schon mitgemacht. Und heute ist der HSV super nach dem 4:0-Sieg und nächste Woche ist er wieder ganz schlecht, weil wir dann ja gegen Chemnitz verloren haben. Also, ich glaube, so ein bisschen Bodenhaftung, ein bisschen diese Emotionalität rausnehmen, das würde uns Fußballfans ganz gut tun, aber das ist ja so schwer. Aber generell, die ganze Gesellschaft ist natürlich emotional und ich finde auch in unserer Branche ist es unglaublich emotional. Ist ja auch klar, wir haben ja auch mit emotionalen Menschen zu tun, ja, mit empathischen Menschen. Und so erlebe ich es auch in meinem Salon. Ne? Wenn wir mal eine 5-Sterne-Google-Bewertung bekommen, bester Salon Deutschlands und beste Friseurin der Welt und so weiter, dann flippen wir mal gleich alle aus und alle finden es super. Ja? Und wenn man mal eine schlechte Bewertung bekommt, schlechtester Friseur Deutschlands, untalentierteste Friseurin der Welt, ja, dann ist gleich, um Gottes Willen, ja, dann ist gleich alles eine Katastrophe. Ich denke, es ist wichtig, ähnlich wie beim Fußball auch, im Laufe der Saison möglichst viele Spiele zu gewinnen. Und so ist es auch für uns wichtig, im Laufe eines Kalenderjahres möglichst viele gute Bewertungen zu erhalten und möglichst viele Kunden glücklich aus dem Salon zu entlassen. Aber wir haben mit Menschen zu tun. Alles, was wir erstellen, sind Unikate. Und natürlich kann es auch mal passieren, dass etwas schief geht. Und das müssen wir einfach auch akzeptieren. Das soll man nicht einfach zur Seite schieben und sagen, ist so, sondern da soll man sich schon Gedanken machen, ne, wie können wir das nächste Spiel wieder gewinnen, wie können wir am nächsten Tag und in der nächsten Woche wieder bessere Haare machen. Damit sollte man sich schon beschäftigen. Aber wir sollten auch nicht gleich unseren Kopf in den Sand stecken, wenn man mal eine schlechte Bewertung bekommt oder wenn, keine Ahnung, sich Kunden beschweren. Das gehört dann irgendwie dazu. Und ehrlich gesagt, manchmal sind auch die Kunden da ein bisschen merkwürdig, aber manchmal haben auch diese Kunden recht und wir müssen uns eingestehen, dass wir auch wirklich keine gute Leistung erbracht haben. Das muss man dann immer von Spiel zu Spiel sehen oder von Kunde zu Kunde. Und so ist nun mal das Leben. Mensch, das war's mit dieser 5. Folge. Es hat mir unglaublich heute viel Spaß gemacht, in diesem Loft diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Inspiration erfahren habt, dass ihr viel Spaß hattet mit dieser Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass Friseure, die sich gleichzeitig für Fußball interessieren, heute total auf ihre Kosten gekommen sind. Aber ich hoffe, dass auch Friseure, die sich nicht so sehr für Fußball interessieren, dass auch für euch wirklich viel dabei war. Für mich war es ein Fest. Ich hatte meinen absoluten Spaß heute. Das war großartig und ich weiß jetzt auch schon, dass die nächste Folge ähnlich großartig wird, denn da habe ich ebenfalls einen super spannenden Gast bei mir im Podcast. Ich darf in 14 Tagen den Axel Meininghaus begrüßen von der Friseurschule Meininghaus und mit Axel werde ich diskutieren über Themen der Ausbildung, aber auch über Gesetzgebung und worauf wir Friseure uns in der nächsten Zeit einstellen und was um uns herum in Europa teilweise mit Friseurausbildung passiert und was das auch mit Deutschland zu tun haben könnte. Also ein super spannendes Thema, ein ganz toller Gast. Freue ich mich jetzt schon drauf, könnt ihr euch auch drauf freuen. Aber bis es soweit ist, müssen wir alle noch mal ein bisschen Haare schneiden und deswegen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für euer Interesse. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter, wenn er euch gefallen hat. Ich wünsche euch alle eine schöne Zeit und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank und tschüss aus Hamburg.